Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt. Oscar Wilde. Geld nennt man heute Knete, weil man jeden damit weich bekommt. Gerhard Uhlenbruck. Wozu ist Geld gut, wenn nicht, um die Welt zu verbessern? Elizabeth Taylor. Wenn ein Mensch behauptet, mit Geld ließe sich alles erreichen, darf man sicher sein, dass er nie welches gehabt hat. Aristoteles Onassis. Es stimmt, dass Geld nicht glücklich macht. Allerdings meint man damit das Geld der anderen. George Bernard Shaw. Eine Bank ist ein Ort, an dem man Geld geliehen bekommt, wenn man nachweisen kann, dass man es nicht braucht. Bob Hope. Ich kann nichts dafür, dass meine Bilder sich nicht verkaufen lassen, aber es wird die Zeit kommen, da die Menschen erkennen, dass sie mehr wert sind als das Geld für die Farbe. Vincent van Gogh. Sprichwörter zum Thema Geld gibt es jede Menge, und das bekannteste wird wohl sein, Geld regiert die Welt. Oder wie es die Schauspielerin und Sängerin Liza Minnelli einmal ausgedrückt hat, Money makes the world go round. Aber ist das tatsächlich so, dass Geld die Welt regiert? Oder ist es nicht die Absicht dahinter, die mit diesem Tausch und Zahlungsmittel ausgedrückt wird? Geld hat meist einen schlechten Ruf, ganz besonders bei jenen Menschen, die keines haben. Zu Unrecht, denn wie bereits erwähnt, nicht das Geld ist gut oder schlecht, sondern das, was damit gemacht bzw. wie es erworben wird. Und das, bitteschön, ist nicht die Entscheidung des Geldes, sondern der menschlichen Köpfe oder Herzen, die dahinter stehen. Nicht das Geld entscheidet, wie dem menschengemachten Klimawandel entgegenzutreten ist. Nicht das Geld bestimmt, die Armut auf der Welt zu besiegen. Und nicht das Geld legt fest, Kriege zu finanzieren oder sich noch größere Reichtümer anzuhäufen, sondern das Vertrauen und Mitgefühl der Menschen, die dieses Geld verwalten. Gerade jetzt überschattet Europa und große Teile der Welt die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine und der völkerrechtswidrige Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine. Krieg ist niemals entschuldbar, selbst dann nicht, wenn alle Seiten vermeintlich triftige Argumente vorbringen, diese gewalttätige Auseinandersetzung zu rechtfertigen oder zum Beispiel mit Sanktionen und Waffenlieferungen zu bestrafen. Die Bundeszentrale für politische Bildung meint Folgendes zu »Warum werden Kriege eigentlich geführt?« Zitat Anfang. Viele Menschen sind schnell bei der Hand, irgendein angebliches Grundübel zu identifizieren, das ganz allein für alle Gewaltkonflikte der Gegenwart und der Vergangenheit verantwortlich ist. Sei es die Religion, der Kapitalismus oder die angeblich streitlustige, bösartige und habgierige Natur des Menschen. Derartig verkürzte Aussagen werden der Komplexität der Sache meist nicht gerecht. Denn eine einfache Antwort auf die Frage nach der Ursache von Kriegen gibt es nicht. Gewaltkonflikte können viele Gründe haben. Wahrscheinlich gab es in der Geschichte der Menschheit noch keinen einzigen Krieg, der sich auf nur eine einzige Ursache zurückführen ließ. Die Faktoren, welche eine Gruppe plötzlich dazu veranlassen, ihre Ziele mittels direkter Gewalt gegen eine andere Gruppe durchzusetzen, sind sowohl vielfältig als auch vielschichtig. Zitat Ende. Daher ist es umso wichtiger, sich nicht subjektiv ein Urteil zu bilden und sich durch emotionale und einseitige medienpsychologische Berichterstattungen so beeinflussen zu lassen, dass am Ende nur noch blinder Aktionismus und Hass übrig bleiben. Gewalt erzeugt immer Gegengewalt und somit unendliches menschliches Leid auf allen Seiten. Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, gibt es auch andere als die bisherigen Möglichkeiten, einen Ausweg aus der Eskalationsspirale in Russlands Krieg gegen die Ukraine zu finden. Mehr darüber finden Sie im Interview mit dem Politikwissenschaftler Johannes Warwick. Wie stark das Geld unser aller Leben positiv oder negativ beeinflusst, hängt also nicht per se von diesem Tausch- und Zahlungsmittel ab, sondern vom Bewusstsein des Menschen, wie er damit umgeht und was er damit finanziert. Mehr dazu hören Sie in der märchenhaften Geschichte vom Schicksal der frei lebenden Geldstücke. Es gab einmal eine Zeit der frei lebenden Geldstücke. Jene Zeit ist niemandem mehr so richtig in Erinnerung. Daher möchte ich etwas davon erzählen, auf das sich jeder wieder mit Bedacht daran erinnere. Hört also gut zu. Zu jener Zeit also, als die frei lebenden Geldstücke noch zahlreich in den Geldbeuteln aller Menschen klimperten, lebte einst ein Mann. Er hatte wie alle Menschen damals einen wundersamen Geldbeutel, der niemals leer wurde. Die Geldstücke lagen alle zahlreich und geduldig nebeneinander, waren mit ihrem Los zufrieden und beschwerten sich zu keiner Zeit. Das Besondere an diesen Geldbeuteln lag nicht daran, dass die Menschen ihr Geld niemals ausgaben. Im Gegenteil, es kam in dem Maße zu ihnen zurück, wie und wofür sie es ausgaben. Als Ausgleich leisteten sie für ihre Mitmenschen mit Freude alle gefragten Dienste, die ihren Fähigkeiten, Talenten und Neigungen entsprachen. Je mehr sie ihr Geld für andere in Umlauf brachten, desto schneller kam es wieder zu ihnen zurück. Das freute die frei lebenden Geldstücke, denn das war auch ihre Bestimmung, und damit konnten sie den Menschen am besten dienen. So geschah es Tag ein und Tag aus. Alle Menschen zu jener Zeit hatten ein gemütliches Haus mit großem Garten, jeden Tag genügend zu essen und zu trinken, und jeder konnte sich sogar regelmäßig Wohltaten leisten, die seinen Körper und seine Seele erquickten. Jene Zeit, in der diese Menschen lebten, gehörte zu der Blüte der Menschheit, denn es gab keine Kriege, keinen Neid, keinen Egoismus und keine Überheblichkeit. Wer sollte auch auf den anderen neidisch sein? Jeder hatte doch alles, was er zu einem glücklichen und zufriedenen Leben benötigte. Es war eine schöne Zeit, und man konnte in Gegenwart jener Menschen deutlich spüren, dass sie glückselig waren und auch mit ihren Mitmenschen einfühlsam umgingen. Nun trug es sich einmal zu, dass jener besagte Mann unterwegs war, um einige Besorgungen zu tätigen. Als er dabei in seinen Geldbeutel blickte, um die ausgewählten Dinge zu bezahlen, da beschlich ihn plötzlich eine seltsame Angst, und er dachte bei sich: »Ja, es ist schon richtig. Ich habe bisher niemals Mangel erleiden müssen, und alles, was ich mit vollen Händen zum Wohle meiner Mitmenschen und mir ausgab, kam auch wieder zu mir zurück. Aber was ist, wenn dies eines Tages nicht mehr der Fall sein wird? Was geschieht, wenn ich mein Geld ausgebe und es einfach nicht mehr zurückkommt, weil ein anderer es vielleicht festhält, hortet oder gar damit handelt?« Je mehr er darüber nachdachte, desto größer wurden seine Zweifel, bis er schließlich einen Großteil seiner Besorgungen zurückgab, den Rest bezahlte und so schnell er nur konnte nach Hause lief. Dort wollte er Vorkehrungen treffen, dass niemals ein solcher Mangel eintreffen konnte. Daheim angekommen, schüttete er die ihm verbliebenen freilebenden Geldstücke auf seinen Tisch, zählte sie peinlich genau ab, was er bisher noch nie getan hatte, und verschloss einen Großteil seiner Münzen in eine alte Eisentruhe, die schwer und hässlich in einer Ecke stand und der er Zeit seines Lebens noch nie Beachtung geschenkt hatte. Diese Geldstücke sollten ihm für Notzeiten zur Verfügung stehen, genau dann, wenn jener Fall eintreffen sollte, den er sich bereits in seinen kühnsten Gedanken ausgemalt hatte. Die Angst wurde dabei zwar nicht kleiner, aber zumindest hatte er nun ein Gefühl der Sicherheit, niemals mehr Mangel erleiden zu müssen. Er konnte zwar nur noch wenige seiner freilebenden Geldstücke ausgeben, aber das reichte gerade, um das Nötigste zu besorgen. Viel wichtiger war ihm das Gefühl von Sicherheit. Den freilebenden Geldstücken, die nun in dieser engen und kalten Eisentruhe gefangen waren, gefiel das ganz und gar nicht. Wie schön war es doch in den warmen und weichen Lederbeuteln, den die Menschen für ihre Aufbewahrung benützten. Sie weinten und jammerten über ihre verlorene Freiheit, doch niemand wollte sie hören, am wenigsten der Mann, der sie in diese Lage gebracht hatte. Der hatte nur noch seine eigene Sicherheit im Sinn, und es kümmerte ihn sonst nichts mehr. So wurde allmählich aus diesen freilebenden Geldstücken gefangen. Und ihr wisst ja selbst, wie man sich fühlt, gefangen zu sein und nicht mehr der Bestimmung folgen zu können, die auf das eigene Naturell zugeschnitten war. Aber lasst euch erzählen, wie die Geschichte weitergeht. Die freilebenden Geldstücke im Beutel des Mannes wurden immer weniger, und je größer seine Angst wurde, desto mehr verschwanden von ihnen in der schweren Eisentruhe, die für ihn nun das Zeichen von Sicherheit und Macht war. Nun lebte in einem anderen Teil dieser Stadt eine Frau, die eines Tages feststellte, dass das Geld, das sie für sich und ihre Mitmenschen ausgab, einfach nicht mehr in dem Maße zurückkam wie sonst. Zunächst dachte sie nichts Böses dabei, als aber der Rückfluss des Geldes immer spärlicher wurde, da ergriff auch sie die Angst, und sie dachte bei sich: »Was ist das? Warum kommt das Geld, das ich ausgebe, nicht mehr in der Fülle zurück, obwohl ich doch fortlaufend Dienste für meine Mitmenschen leiste? Kann es sein, dass jemand das ganze Geld für sich behält und den Geldfluss einfach unterbricht?« Anstatt der ganzen Sache auf den Grund zu gehen und die Ursache dieses Übels herauszufinden, beschloss sie, sich ebenfalls eine dicke Eisentruhe anzuschaffen, in die sie nun den Großteil ihrer freilebenden Geldstücke hineinsteckte. Nur so konnte sie sicher sein, auch in Notzeiten keinen Mangel zu erleiden. Auch ihr war nun die eigene Sicherheit wichtiger als das Vertrauen und Mitgefühl, die es braucht, um glücklich zu sein. Nun, wenn ein Mensch damit anfängt, ein zweiter dieselbe Angst hat, dann dauert es meist nicht lange, bis alle anderen nachziehen. Und so geschah es auch in jener Zeit. Die Massenangst griff um sich. In jedem Haus drehte sich alles nur noch um eines: die hässliche und kalte Eisentruhe, die mit gefangenen Geldstücken gefüllt war. Es gab nur noch sehr wenige freilebende Geldstücke, und auch die waren voller Angst, in Gefangenschaft zu geraten. So kam, was schließlich kommen musste. Immer weniger Dienste der Menschen wurden von anderen gefragt, und manche, die schon frühzeitig damit begonnen hatten, das Geld in ihren großen Eisentruhen einzusperren oder damit zu handeln, kamen zu großem Reichtum. Andere wiederum, die noch lange Zeit dieses einstmals so lebenswichtige Vertrauen und Mitgefühl besaßen und diese Eisentruhen in ihrem Haus nicht duldeten, hatten nun nicht einmal so viel Geld, um das Nötigste für ihren Lebensunterhalt zu besorgen. So gingen sie zu den Reichen und baten sie, ihnen doch etwas zu leihen. Die aber wollten nicht. Stattdessen sprachen sie: »Wenn du Geld brauchst, dann verkauf uns doch dein Haus und deinen Garten. Von dem Erlös kannst du sicherlich eine Zeit gut leben, und du musst keinen Hunger leiden.« Da nun den Armen nichts anderes mehr übrig blieb, verkauften sie ihren ganzen Besitz. Mit der Zeit mehrte sich der Besitz der Reichen derart, dass sie schließlich eine zweite, ja zuweilen sogar eine dritte Eisentruhe in ihr Haus holten. Nun reichte das Geld der Armen nur sehr kurze Zeit, so dass sie wiederum zu den Reichen gingen, um sich Geld zu holen. Und da die Armen nichts mehr hatten, was sie verkaufen konnten, so liehen sie sich das Geld. Doch das war kein gewöhnliches Leihen wie unter Freunden, denn die Reichen ließen sich das Ausborgen ihres Geldes teuer bezahlen. Wenn sich nun jemand 10 Geldmünzen auslieh, so musste er am Ende 12 an seinen Verleiher zurückgeben. Das war nicht einfach für die Armen, denn die Dienste, die sie bisher für ihre Mitmenschen anboten, damit sich ihr Geldbeutel wieder füllte, reichten nun nicht mehr aus. so mussten sie noch viele andere Dienste anbieten, die gar nicht ihren Fähigkeiten und Talenten entsprachen. Mit der Zeit wurden sie davon schrecklich müde, konnten sich nicht mehr am Leben erfreuen und wurden von Tag zu Tag immer schwächer und kränker. Die Macht der Reichen, von denen einige mittlerweile bis zu 10 Eisentruhen im Haus hatten, die bis zum Rand mit gefangenen Geldstücken gefüllt waren, wurde immer größer und ihr Herz immer gleichgültiger. Das Vermögen eines Reichen war nun vergleichbar mit dem Vermögen von 1000 Armen. So kam es, dass bald keine freilebenden Geldstücke mehr im Umlauf waren, und auch die Gefangenen waren mittlerweile so entmutigt, dass eines nach dem anderen starb, bis schließlich nur noch totes, kaltes Metall übrig blieb. Mit dem Tod des letzten gefangenen Geldstücks starb auch das letzte Mitgefühl der meisten Reichen, und so hatte es die Gier leicht, Einzug in die Herzen der Menschen zu finden. Die Reichen waren nur noch darauf bedacht, immer mehr totes Metall, Sicherheit und Macht anzuhäufen, und die Armen ließen nichts unversucht, an jenes tote Metall zu kommen, das ihnen wenigstens das Nötigste zum Leben ermöglichte. Und wenn einmal die Gier die Herzen der Menschen gepackt hat, dann sind die Mittel und Wege mit all ihren Konsequenzen nicht mehr wichtig, mit denen man sich die toten Geldstücke aneignet. Neid, Missgunst, Egoismus und Hass zogen nun durch die Straßen jener Zeit und vergifteten die Menschen, bis schließlich ein Krieg nach dem anderen folgte, in den sich die Menschen erbarmungslos niedermetzelten. Und so geschieht es noch, bis auf den heutigen Tag. Nun wartet ihr doch sicherlich noch auf ein schönes Happy End für diese Geschichte, oder? Sicherlich, das gibt es auch, allerdings nicht ganz ohne eure Mithilfe. Wisst ihr noch, was die Menschen in jener Zeit alles hatten, als sie noch glücklich und zufrieden waren? Richtig, das Vertrauen, das für jeden, aber auch für jeden Menschen auf dieser Erde gesorgt ist, und das Mitgefühl, das die Liebe unter den Menschen wach hält. Das Einzige, worauf er bedacht sein sollte, ist, seine eigenen Fähigkeiten und Talente zu bejahen, zu schätzen und zu entfalten, um damit seinen Mitmenschen und sich selbst zu dienen. Dann wird sich jene Blütezeit der Menschheit auf neue Weise wiederholen und die freilebenden Geldstücke zu neuem Leben erwachen.